Willkommen bei Future at its Best, dem Podcast für Visionäre, Macher und alle, die die Wirtschaft neu denken. Ich bin Petra Becker, Direktorin bei Atreus und spreche mit den mutigen und kreativen Köpfen, die schon heute an der Zukunft bauen. Innovativ, inspirierend und vorausschauend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Heute bei mir zu Gast im Podcast Maria Birlem, Co-Founderin und CEO von Yuri, einem Space-Biotech-Startup mit der Vision For a Better Life. Maria, ihr forscht in der Mikrogravitation und der Herstellung, also als Vision, dann im Long Run von menschlichen Organen im Weltraum. Und ihr seid mehrfach im Jahr mit euren Laboren im Weltall. Doch ich will nicht zu viel verraten. Liebe Maria, magst du dich unseren Zuhörern kurz vorstellen? Du warst ja zuvor bei Airbus als Ingenieurin und hast dich dann mit Freunden, Kollegen selbstständig gemacht. Und erklär uns aber auch, was ist Mikrogravitation für Biotech und was macht es so wertvoll für uns hier auf der Erde? Liebe Maria, wäre schön, wenn du dich kurz vorstellst und erzählst, was ihr so macht bei euch hier.
Danke, Petra. Ich bin Maria Birlem. Ich bin Geschäftsführerin von Yuri. Und Yuri ist jetzt circa 6,5 Jahre alt und Alter sage ich nicht, kurz über 40, ich habe 3 Kinder. Ich glaube, es reicht zur Vorstellung. Ich komme aus dem technischen Bereich, habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Und was wollte ich noch sagen? Yuri kurz vorstellen. Wir bringen Experimente in die Schwerelosigkeit. Mhm. Und die Schwerelosigkeit, also es sind vor allem Bioexperimente, und Schwerelosigkeit bringt ganz andere Konditionen, bessere Konditionen, um biologische Systeme, Lebewesen zu erforschen, Krankheiten zu erforschen, Medikamente herzustellen.
Okay, und wie seid ihr auf die Idee gekommen, Maria? Magst du da was dazu verraten? Weil ich glaube, ihr seid ja auch so ein Nukleus aus Airbus raus, oder?
Ja, genau. Gerade mein Mitgründer Chris und ich, wir sind damals mit noch 2 weiteren oder mit einem noch aus Airbus raus und einem dazu, der schon mal gegründet hatte. Wir hatten bei Airbus, haben wir schon an Mini-Laboren für die Raumstation gearbeitet. Mhm. Damals aber mit einem nicht so sehr kommerziellen Konzept, sondern da wurde für jedes Projekt neu gefertigt, neu designt, alles neu. Und wir wollten das nachhaltiger gestalten und hatten eine Business-Idee, die einfach ja sehr vielversprechend klang, und haben das mit Airbus zusammen versucht zu besprechen. In einem Großkonzern war das sehr schwierig damals, und es hat dann mit Airbus zusammen die Ausgründung nicht funktioniert. Und dann, da wir auch nicht wirklich Assets oder Hardware mitnehmen mussten, sondern quasi nur unsere Idee und das Netzwerk, haben wir dann gekündigt und haben einfach unseren Laden aufgemacht.
Okay, das heißt also, ihr macht heute kleine Labore, die dann mit einem Weltraumunternehmen wie SpaceX ins Weltall auf die ISS fliegen, ne? Und dort macht ihr Versuche, oder? Kann man sich das so vorstellen?
Genau. Wir bieten vor allem Wissenschaftlern, Agenturen, Biologen oder auch Pharmakonzernen ein Labor in der Schwerelosigkeit an. Wir übernehmen Transport, Organisation, Administration, reden mit SpaceX oder anderen Implementationspartnern, mit der NASA, mit der ESA. Also es kommt immer darauf an, mit wem wir dann fliegen. Mhm. Zurzeit gehen wir noch auf die ISS, genau, weil so viele andere Möglichkeiten gibt es noch nicht. Aber wir arbeiten auch an zukünftigen Räumen und Raumstationen für Labore.
Ah, klasse. Und wie seid ihr da drauf gekommen? Was war eure Motivation, das zu machen?
Wir hatten diese Idee, dass es einfach besser, schneller, einfacher funktionieren kann, und hatten auch bei Airbus damals schon Innovationsgelder eingesammelt und haben Innovationen vorangetrieben. Und es ging bis zu einem bestimmten Punkt und dann ging es leider nicht weiter. Und da haben wir gesagt, wir waren in einem Alter, wo wir gedacht haben, wenn wir es jetzt nicht probieren, dann brauchen wir es auch nicht mehr probieren. Jetzt probieren wir es und dann sehen wir schon, ob es funktioniert. Also wir hatten tatsächlich eine Business-Idee, hinter der wir standen, und wir waren natürlich auch so ein bisschen angefixt, haben gedacht, ja, warum probieren wir das nicht? Und das war sowieso gerade in so einem Umschwung. Aus Amerika schwappte das rüber, dass es viele Startups gibt, die sich junge Leute, die einfach motiviert und innovativ arbeiten, Sachen schnell entscheiden, schnell umsetzen und ja, einfach auch neue Sachen reinbringen. Und das fing dann in Deutschland an, und wir sind einfach auf diesen Zug aufgesprungen und haben Ja, Juri gegründet.
Und also ich frage mal so jetzt für einen Laien, ne, wieso muss man mit Labore da ins Weltall? Das könnte man doch auch hier machen. Was ist der große Vorteil davon für uns hier oder für euch bei den Versuchen? Warum macht man das? Das ist ja bestimmt auch kommerziell sehr aufwendig.
Also es ist natürlich echt weit weg und auch teuer und aufwendig, da hochzugehen oder dahin zu fliegen. Auf der anderen Seite bringt es allerdings eine Umgebung, die so viel Vorteile auch bringt, für biologische Systeme, für Lebewesen, aber auch für materialwissenschaftliche Systeme, um einfach Sachen herauszufinden, die man im All anwenden kann, aber die man vor allem auf der Erde anwenden kann. Also es geht um Pflanzen, die in furchtbar harschen Gegenden auf der Erde wachsen können zum Beispiel. Man kann Krankheiten besser bekämpfen, Medikamente herstellen und da ist die Umgebung im All einfach sehr, ja, vorteilhaft. Auf der einen Seite, also ich erkläre es immer gerne an einem Beispiel, Zellen, also wir wollen ja aus Stammzellen Organe drucken oder züchten im All. Und man kann grundsätzlich ein Herz wachsen lassen aus Stammzellen. Und das kann man auch theoretisch auf der Erde im Labor. Aber da in der Petrischale wachsen die Systeme nur in zwei Richtungen. Das heißt, die wachsen flach und werden von der Schwere runtergedrückt. Man kann Stützstrukturen drumherum bauen, die sind aus Kunststoffen, die muss man im Nachhinein dann irgendwie wieder versuchen rauszukriegen, also mit Chemikalien behandeln. Also leuchtet ein, ist einfach total schwierig und nicht wirklich gut. Und im All wachsen Zellen und biologische Systeme einfach in drei Richtungen. Und man braucht keine Stützstrukturen und es wächst alles automatisch schon richtig und wächst einfach perfekt und viel besser.
Okay, das heißt, ihr habt für dieses Thema, also dann auch später, wenn man das herstellen möchte, also verstehe ich dich richtig, ihr sagt in der Vision, ihr wollt später mal im Weltall dann ein Herz, eine Leber, Milz etc. bauen oder herstellen.
Also unsere tatsächlich sehr ferne Vision, glauben wir, es ist schon noch weit weg, aber das wäre so das, was wir als Vision haben. Also wir möchten gern Biotech-Produkte im All herstellen, also wirklich nicht nur forschen, sondern auch Sachen produzieren für die Erde, um hier ein besseres Leben zu verwirklichen. Und es ist einfach... Also ich persönlich glaube, und wir haben so ein paar Vorstudien und Grundexperimente, so Basisexperimente gemacht, in denen sich zeigt, dass Strukturen sich verbinden automatisch im All zu kleinen Organen, zu Organoiden und einfach sich vernetzen und dass das funktionieren kann. Man muss es natürlich probieren, es ist noch nicht passiert, also man hat es auch noch nicht probiert im All, aber... das wäre so unsere große Vision.
Okay, super. Und ich glaube, ihr seid mit der großen Vision nicht alleine. Ne? Es gibt mehr, die sich da auf den Weg machen momentan.
Also es gibt auf jeden Fall immer mehr Firmen, die Experimente in Schwerelosigkeit anbieten, die auch anfangen, Maschinen oder Apparaturen zu bauen. Aber mit dem Service, mit Hardware dahinter sind wir noch ziemlich, also viele propagieren natürlich oder sagen, dass sie Sachen mit hochbringen oder den Service anbieten, aber wir sind der Meinung, so weit wie wir sind sie noch nicht. Also die müssten dann schon weiter vorne noch anfangen.
Okay, ja, das heißt, ihr seid ja so weit, dass so ein Experiment fast in Realtime hier mit auf der Erde beobachtet werden kann, ne? Oder im Austausch ist. Oder wie darf man sich das vorstellen? Das Labor fliegt auf die ISS und dann wird das von jemandem, von einem Astronauten entgegengenommen. Und woher weiß der, was er tun muss? Also, oder können die das alle da oben?
Also wir bei Juri versuchen, und das ist eigentlich auch unser Standard, also unsere Experimente laufen vollautomatisch ab. Das heißt, wir brauchen keine Astronautenstunde für die Operations, also für die tatsächliche Durchführung der Experimente. Das läuft alles vollautomatisch mit vordefinierten Timelines. Also da werden so Schedules eingeprogrammiert, schon auf der Erde und getestet, und die laufen dann vollautomatisch ab. Das heißt, der Astronaut nimmt grundsätzlich entweder das Experiment noch entgegen und baut es in den Brutkasten ein, also steckt es nur noch ein und drückt sozusagen on. Aber mit unseren eigenen Apparaturen, und wir haben jetzt gerade die erste oben im All auf dem Jungfernflug, unseren eigenen Brutkasten sozusagen, also einen Inkubator. Mhm. Und mit dem würde der Astronaut gar nichts mehr machen müssen. Das heißt, wir haben alles eingebaut in diese Anlage. Die ist sozusagen in der Kapsel schon eingebaut auf der Rakete und bleibt da die ganze Zeit, kommt wieder mit runter und sozusagen läuft vollautomatisch durch von Anfang an. Und man kann diese Timelines, diese Pläne vorprogrammieren. Man kann aber auch über eine Kommunikation die Sachen noch verändern. Das heißt, man kann es von der Erde direkt steuern, aber auch beobachten. Das heißt, man kriegt Daten. Also immer, wenn man eine Verbindung hat, kriegt man auch die Daten und kann es dann auch steuern.
Stark. Und ich sag mal so, habt ihr dann, Aufträge, ist euer Auftragsbuch da gut gefüllt oder wie darf man sich das vorstellen? Gibt es da viele, die mit euch als Labor in den Weltraum wollen, um einen Versuch zu machen?
Zurzeit sind wir sehr gut gebucht, sage ich mal, wenn man das so sagen kann. Weiß ich ja, ob man das so sagt. Unsere Großauftragnehmer sind vorrangig Raumfahrtagenturen. Also wir arbeiten viel mit dem DLR, also Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik. Wir arbeiten auch mit der ESA. Wir arbeiten auch direkt mit der NASA oder auch mit amerikanischen Firmen. Aber vorrangig Europa, aber auch Asien, Australien, Japan. Mhm. Aber es sind meist tatsächlich Institute oder Agenturen, die öffentliches Geld benutzen, um Wissenschaft, Basic-Experimente zu fliegen. Und wir haben bisher, also wir würden eigentlich lieber noch mehr kommerzielle Aufträge annehmen. Es wären noch immer mehr, aber die Volumina sind halt noch kleiner als von den Agenturen. Das heißt, im Moment fliegen wir viel Agenturen und da haben wir gerade gut Aufträge drin.
Genau. Okay. Gut, ja super. Also wir kommen ja schon ein bisschen in die Richtung, dass das ja schon auch ein finanzieller Aufwand ist, ne? Also so ein Flug da, kannst du ein bisschen drüber sprechen, was so eine Mission für euch, was das so für einen Wert hat? Und ich glaube, ihr fliegt 3-4 Mal im Jahr, hast du gesagt, gell?
Ja, also das kann ich gar nicht so ganz, also man kann natürlich Preise sagen, aber es kommt natürlich immer darauf an. Es ist bei uns, wir haben ja diesen Brutkasten oder unsere Anlage neu gebaut. Da passen grundsätzlich fast 40 Minilabore rein. Mhm. Das heißt, man kann theoretisch, wir sagen immer, 3-4 Wissenschaftler fliegen. Das heißt, jeder mit so circa 10 Experimenten. Und dann sind ein paar in der ANG-Kontrolle und die meisten dann in Schwerelosigkeit. Und so eine volle Mission, ja, die ist dann schon nicht ganz billig. Und ja,
wie finanziert sich das, Maria? Darf man das fragen? Wie habt ihr, und das ist ja auch das, ich sag mal, vielleicht für andere Gründer, wie habt ihr das gemacht, so aus dem Stand raus? Und dann ihr musstet ja auch irgendwie Investoren finden, oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, das ist, also Finanzierung ist natürlich immer so eine Nummer. Und grundsätzlich läuft es immer besser, auch in Deutschland, Europa. Man hat viele Möglichkeiten, Startkapital tatsächlich auch einzusammeln, also man über Grants, also Gelder vom Land, vom Staat, gibt es ein paar Förderprogramme, wo man rein kann. Wir zu unserer Zeit hatten da nicht ganz so viel Glück. Also wenn man von der Uni kommt, gibt es tolle Programme, wo man reinkommt. Wenn man aus einem Betrieb oder aus einer Corporate rauskommt, gibt es gar nicht so viele Programme, wo man reinkommt. Das heißt, wir haben tatsächlich, es gibt diese ESA-BICs in jedem Bundesland, die geben in Deutschland, glaube ich, 25.000 am Anfang für so kleinere Sachen. Das heißt, man kann mal anfangen. Wir haben tatsächlich einen Kredit aufgenommen.
Einen privaten Kredit.
Tatsächlich, ja. Und haben dann aber auch, als wir dann in diese Startup-Szene so reinrutschten, von mehreren Leuten gehört, was? Warum habt ihr gesagt, ja eigentlich? Die haben gesagt, also sowas macht man nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, haben wir aber gemacht. Wir hatten kein anderes Geld. Und du brauchst natürlich irgendwie ein Startkapital. Und wir haben Kredit aufgenommen, aber haben auch über, wie gesagt, ESA-BIC. Und bei uns war halt das Problem, wir kamen raus und hatten, oder nicht Problem, wir hatten eigentlich das Glück, wir hatten direkt ein Netzwerk und quasi sind wir mit laufenden Aufträgen gestartet. Also wir hatten direkt einen Auftrag an der Hand mit der ESA damals, relativ groß. Und nur deswegen, glaube ich, sind wir auch raus, weil wir diesen Auftrag hatten. Aber das haben wir auch recht schnell gelernt. Wenn man nicht einen unterschriebenen Vertrag hat, ist der einfach nichts wert. Also der ist dann ziemlich, wir sind raus und haben gekündigt, haben unsere eigenen Sachen gemacht und dann ziemlich bald ist dieser Vertrag einfach geplatzt.
Oh Gott.
Nicht wegen uns und auch nicht wegen der Agentur, wegen irgendwelchen anderen Gründe, aber so ist es halt. Und dann kam Corona dazu. Also es kamen so mehrere Sachen gleich am Anfang und wir haben ziemlich schnell gelernt, dass man besser auch einen Plan B und Plan C immer gleich dabei hat. Und ja, wir haben es irgendwie geschafft und hatten, wie gesagt, andere Möglichkeiten, wo wir einfach mit Aufträgen direkt auch finanzieren konnten. Mhm. Und haben dann aber auch irgendwann tatsächlich mit Investoren gesprochen und haben ein paar kleinere Runden gemacht und haben auch Gelder eingesammelt und sind jetzt ganz gut finanziert, aber vorrangig wirklich durch laufende Aufträge.
Jawohl, wunderbar. Das heißt, ich sag mal so, normalerweise stelle ich immer gern die Frage, was würdest du rückblickend anders machen? Das heißt, also du würdest selber nicht mehr mit privatem Kredit in so eine Startup-Geschichte reingehen,
oder? Weiß ich nicht. Also bei uns, ja, also ich glaube, es ist einfach hochrisikohaft, mit einem eigenen Kredit reinzugehen. Aber auf der anderen Seite kamen wir natürlich bei Investoren gut an, weil die gesagt haben, hey, wenn ihr so viel Arsch in der Hose habt, und da selber einen Kredit aufnimmt, dann glaubt ihr auch dran. Und dann habt ihr auch also den Drive und wollt da und macht auch. Und dann wir glauben auch, dass ihr es nicht einfach fallen lasst, sondern dass ihr dann auch dahinter steht. Also es kam bei anderen natürlich schon auch gut an. Die haben uns das geglaubt.
Ja, stark. Also echt coole Geschichte. Und was würdest du so rückblickend bezeichnen? Was war so die schönste Phase? Kann man da auch mal entspannen?
In Deutschland sagt man ja selbst und ständig. Also so ist es auch ein bisschen. Also das Schöne, glaube ich, ist, muss ich sagen, und wir sind jetzt ja nur noch zwei Co-Founder. Also ich habe den Christian Brodereck an meiner Seite und am Anfang waren wir, wie gesagt, sogar vier. Und es ist unheimlich befreiend und erleichtert, wenn man weiß, dass da jemand ist, mit dem kannst du teilen, kannst du Entscheidungen auch zusammentreffen. Du musst nicht alles allein entscheiden und du musst auch nicht alles allein tragen und verantworten. Und das ist natürlich unheimlich schön und da hatten wir auch echt viele schöne Momente und wir kommen natürlich rum, also wir reisen viel, obwohl ich jetzt immer schon versuche, nicht mehr so viel zu reisen, das ist echt auch anstrengend. Aber das Schönste war, glaube ich, wir haben am Anfang alles selber gemacht. Also wir haben Finanzen, wir haben Recruiting, wir haben Buchhaltung, also es sind so Sachen, die lernt man in einem technischen Studium ja nicht. Und also da muss man da irgendwie auch rein und durch. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, um Gottes Willen, wann können wir endlich wieder an dem arbeiten, was uns gefällt? Wann können wir diese Buchhaltung und diese Sachen alle auch? Und als wir dann die ersten Leute eingestellt haben, auch für die Cross-Funktion, das war echt schön. Also das war so, oh, wir sind jetzt ein Team, wir haben eine richtige Firma und wir haben Leute, die sowas dann machen. Also das fühlte sich richtig gut an.
Klasse. Hast du da aus der Phase Tipps und Learnings für andere, die sich auf den Weg machen und gründen wollen?
Also wir haben tatsächlich am Anfang ein Steuerbüro gehabt, was sehr Startup-affin war, also mit jungen Leuten auch wirklich innovativ zusammengearbeitet hat. Und der hat uns unheimlich geholfen, einfach weil, also ich weiß nicht, wer jetzt zum Beispiel Anatom in München studiert, da sind viele, die auch haben auch so ein Business-Verständnis, kriegen das mit. Ich hatte das nicht. Ich musste mich in alles irgendwie reinarbeiten. Und wir hatten dann mit diesem Steuerberater jemanden an der Hand, der da wirklich uns auch gute Ratschläge gegeben hat und wirklich unterstützt hat. Das heißt, es gibt, also einfach mit anderen Startups sprechen, mit anderen jungen Firmen sprechen, wie die das machen, weil jeder die gleichen Probleme zu lösen am Anfang. Mhm. Das heißt, dieses Netzwerk ist unheimlich wertvoll, wenn man da sich so ein Netzwerk aufbauen kann.
Ja. Und nochmal ein bisschen zurück, sag mal, wolltest du selber mal in den Weltraum, wenn du in der Szene bist? Hast du mal geträumt, ein Astronautin zu sein?
Also ich träume das immer noch. Die meisten Astronauten sind tatsächlich irgendwie ab 50, 60 aufwärts. Das heißt, man denkt immer, die sind alle super jung, sind sie gar nicht. Gerade die Amerikaner sind da recht im fortgeschrittenen Alter. Und ja, also ich wollte immer ins Weltall und ich wollte immer Astronautin werden und ich will das auch noch. Also wenn ich nochmal die Chance kriege, würde ich da nicht Nein sagen. Also ich habe mich bei der ESA schon beworben. Ich habe mich damals bei die erste deutsche Astronautin beworben von der Claudia Kessler, die Kampagne. Und bin super froh, aber auch, dass wir jetzt letztes Jahr dann die erste deutsche Astronautin endlich geflogen sind.
Okay. Wart ihr mit dabei mit dem Labor?
Wir waren da auf dem Flug nicht dabei. Also das war ja auch keine deutsche Mission. Da war DLR ESA gar nicht mit dabei. Und wir, das war ja nur eine kurze Crew-Mission, waren auch leider noch nicht dabei mit der.
Okay. Und Was, ich sag mal, in welchem Zeitraum denkst du, dass es mal möglich sein wird, im Weltraum also ein Labor zu haben und dann in die Herstellung zu gehen? In welchen Dekaden oder in welchen Zeiträumen denkt ihr? Oder darf man da denken?
Also das ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Also Produktion, dass es wirklich lukrativ ist, ist vielleicht noch ein paar Jahre hin. Aber wir selber zum Beispiel mit Juri fliegen nächstes Jahr unseren 3D-Biodrucker. Also wir arbeiten gerade an einem eigenen 3D-Biodrucker und das wird auch der erste komplexere 3D-Biodrucker sein im All. Und wollen dann mit ersten Vorversuchen, wir planen jetzt auch gerade mit dem DLR schon erste Mission, dann aber tatsächlich in auch eine Herstellung und einen Herstellungsmodus gehen.
Stark. Wie wichtig, denke ich, ist für euch und auch, sage ich mal, für Deutschland so ein Unternehmen wie ESA Aerospace?
Unheimlich wichtig. Also die politische Situation auf der ganzen Welt, und ich will da gar nicht in die Politik reingehen, aber ist ja wirklich gruselig. Um es mal so auszudrücken, oder einfach so variabel. Und das haben wir in den letzten Jahren auch in der Raumfahrt einfach festgestellt, dass es richtiges kommerzielles Geschäft noch nicht oder gar nicht gibt. Das heißt, es gibt kommerzielle Anbieter, mit denen wir auch ins All kommen. Aber wenn es Knall auf Fall kommt, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwelche Flüge abgesagt werden oder, dann ist sich immer jeder der Nächste. Das heißt, die Staaten, die das organisieren, würden dann auch zuerst fliegen. Das heißt, wenn wir mit Amerikanern fliegen, ist halt America first. Das heißt, ein autonomer und autarker Zugang zum All. Und ich rede jetzt gar nicht von Defense-Gründen, weil da wir einfach sehr, sehr fern sind, aber ist einfach sehr wichtig. Und Firmen wie ESA Aerospace oder Rocket Factory Augsburg oder High Impulse und wie es alle heißen, mit ihren Raketen sind für Deutschland, für Europa sehr wichtig, aber natürlich auch die Rückkehrmöglichkeiten, also die Kapseln, die wieder zurückkommen, sind gerade auch für uns sehr wichtig, weil wir natürlich eine Produktion, das heißt auch immer wieder zurück brauchen, das heißt, wir brauchen einen Return. Aber es ist natürlich auch nicht, also die Firmen sind unheimlich wichtig, die trauen sich viel, das ist einmal ein Zugang zum All und dann der Return und dann natürlich Firmen wie wir, die einfach auch einen Business generieren, die zahlende Kunden bringen, die dann die Payload sozusagen bringen.
Und mit wem außer momentan SpaceX könntet ihr fliegen? Habt ihr Alternativen?
Nee. Also wir fliegen tatsächlich ausschließlich mit SpaceX. Also wir haben verschiedene Implementationspartner. Mhm. Die bringen uns aber alle auf SpaceX-Raketen. Nein, halt, stimmt gar nicht. Es gibt noch North of Grumman. Das sind auch Amerikaner mit Raketen, die fliegen, die sich aber zurzeit auch bei SpaceX einkaufen, weil die Triebwerke in der Ukraine hergestellt werden. Und da gibt es jetzt gerade halt natürlich Engpässe. Das heißt, die kommen an ihre Triebwerke nicht ran. Und deswegen fliegen die auch mit SpaceX. Und das sind halt die einzigen im Moment, die wirklich zur ISS fliegen. Also es gibt andere Raketen, die entweder nicht ganz so hoch fliegen oder wie die Ariane, die vorrangig für Satelliten gebaut sind. Das heißt, die lassen die Satelliten raus und kommen gar nicht wieder zurück und gehen auch nicht zur ISS.
Mhm. Okay. Das heißt, dann würde euer Labor nicht zurückkommen, ne? Dann würde das...
Genau, entweder nicht zurückkommen oder gar nicht erst zur ISS kommen.
Mhm. Und die ISS ist für euch aufgrund der Schwerelosigkeit, ich glaube, da haben wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen, aufgrund dieser Mikrogravitation so wichtig.
Ja, also man könnte das schon auch auf Satelliten kreieren, also Schwerelosigkeit ist dann ja auch überall, aber dann ist ein Return, dann ist eine Rückkehr halt sehr schwierig. Das heißt, man braucht schon entweder einen Free Flyer, das heißt eine Rakete mit einem Spaceship, was um die Erde ein paar Mal rumdreht und wieder zurückkommt. Mhm. Oder halt einen Transporter, der zu einer bestehenden Station geht und von da wieder mit zurückkommt.
Mhm. Okay, klasse. Und Maria, was würdest du machen, wenn du nicht in dem Business wärst?
Oh je, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte einen kleinen Blumenladen, der Kekse mitverkauft oder sowas. Irgendwas, keine Ahnung. Ich würde noch mehr reisen, privat. Ganz langsam mit Schiff und Bahn oder sowas.
Also wenn die Kekse so gut sind in deinem Blumenladen wie die heute hier bei euch, bei Juri, dann ist das eine Sensation. Also muss dazu sagen, wir waren hier heute bei Kaffee und Kuchen eingeladen und Kekse, ich glaube von der Schwiegermama, ne? Die waren ein Traum, Maria, die waren ein Traum.
Super, gut zu wissen, das gebe ich weiter.
Ja, so, wie stellst du dir die Zukunft vor in Deutschland in 10 bis 15 Jahren und wo glaubst du, dass Juri steht in 10 bis 15 Jahren, Maria?
Also die Zukunft Deutschland oder Europa, ich versuche auch immer, ich denke ja wirklich europäisch auch, ist auf jeden Fall so, dass wir einen starken, autarken, regelmäßigen Zugang zum All haben, dass wir eine Forschungsstation haben, die entweder europäisch ist oder mit europäisch besetzt ist, wo wir einfach ein Labor haben und in unserem Fall ist es vor allem ein Forschungslabor, aber auch ein Produktionslabor, eine Produktionsstätte im Weltall, in Schwerelosigkeit, um einfach die Konditionen dort zu nutzen. Und Juri ist dann jemand, der dieses Labor stellt, das ganze Labor, oder auch nur einzelne Ecken mit einzelnen Laborkammern oder Maschinen und dann wirklich auch mit Fabrikationsanlagen und hoffentlich Organe herstellt, die ja dann auf
transplantiert
der Erde
werden können. Ne?
Helfen zum Beispiel auch bei Transplantationen, dass man keine, ja, dass man nicht auf eine Liste muss und dass man nicht Medikamente nehmen muss und diese ganzen
For a better life sozusagen.
For a better life.
Ja. Denkst du, ich werde das noch erleben, Maria?
Ganz bestimmt. Also wir gehen davon aus, dass wir in 5 bis 10 Jahren die ersten Sachen gedruckt haben. Das Schwierige oder das dann nochmal langwierigere vielleicht mit nochmal 10 Jahren ist dann die Zertifizierung. Also wenn man so weit ist, dass man ein Organ im All herstellen kann und ein Herz ist grundsätzlich was Einfaches, weil es eigentlich nur ein Muskel ist. Leber ist dann schon wieder echt kompliziert oder Niere. Aber ein Herz ist recht einfach. Ich glaube, dass wir das bald schon machen können, also die nächsten 5 bis 10 Jahre. Und dann braucht man sicher noch mal so lang, bevor man es auch in einen Mensch einpflanzen darf.
Ah, dann habe ich große Chancen, dass sie das noch erlebt, Maria.
Das glaube ich, das sage ich ja.
Klasse. Du, ich sag vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das heute mega, auch die Unkompliziertheit, mit der wir bei euch begrüßt wurden. Vielen Dank.
Danke, Petra, war auch sehr nett.
Vielen Dank an euch für das Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, kontaktiert uns gerne direkt. Wir haben wie immer die Kontaktdaten unten in die Shownotes gepackt. Lasst mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Direktorin bei Atreus. Atreus ist eine Personalberatung für Interim-Management und wir bieten Top-Manager zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn auch ihr hier Themen habt oder Engpässe, dann kontaktiert mich gerne. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.